Kirchen werden geschlossen, Pfarreien werden zusammengelegt, ein einzelner Priester muss sich um immer mehr Menschen kümmern. Fragen zum Glauben kann man da oft nicht mehr stellen. Leon Bichler grüßt daher alle Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zu unserer ersten Folge unserer neuen Serie Frag dem Pfarrer zum Glauben. Hier haben Sie die Möglichkeit, all Ihre Fragen zum Glauben an den Bestsellerautor Pfarrer Ulrich Filler aus Köln zu stellen. Egal, ob es um Liturgie, Glaubenslehre oder um den Katechismus geht. Rufen Sie uns an unter 089 517 008 008. Oder aus dem, außerhalb von Deutschlands rufen Sie ganz gerne auch unter folgender Nummer an 0049 89 517 008 008. Und damit begrüße ich ganz herzlich meinen heutigen Sendungsgast. Grüße Gott, Pfarrer Filler. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
Grüß Gott, hallo.
Ja, Pfarrer Filler, ich will auch gerne gleich mit eigenen Fragen beginnen. Und zwar zur Liturgie. Es gibt ja die Gewohnheit, Messintentionen auch zu bedenken, zu berücksichtigen in einer Messe. Und da fragen sich eine, ist es denn noch zeitgemäß und was hat es denn damit überhaupt auf sich?
Ja, es ist so, dass wir, wenn wir die Heilige Messe feiern, das unblutige Kreuzesopfer des Herrn vergegenwärtigen, dass damit natürlich mit diesem Akt, mit dieser Feier, mit diesem Sakrament, mit diesem Opfer eine ganze Menge Segen und Heil verbunden ist. Für den Priester, der die Messe feiert, für die Menschen, die an der Messfeier teilnehmen, für die ganze Welt natürlich. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dass wir sagen, wir wollen bestimmte Gnaden, einen bestimmten Segen dieses Messopfers für einzelne Personen, lebende oder Verstorbene, ihnen das zuwenden. Und da hat sich eben der Brauch herausgebildet, dass man die Messe in einem bestimmten Anliegen zelebriert und die Menschen, die solches Anliegen haben, kommen eben, melden das vorher an und geben auch dann dafür ein Messstipendium, heißt das. Nun ist es bei uns in Deutschland so, dass wir das System der Kirchensteuer haben, sodass eben alle, die Steuern bezahlen müssen, einen kleinen Teil der Einkommenssteuer an die Kirche abführen, sodass die Kirche davon leben kann und die Priester ihre Gehälter bekommen und so weiter. Kirchbauten finanziert werden können, Kerzen gekauft werden können, Messwein und was alles notwendig ist. In anderen Ländern ist es immer so, dass es keine Kirchensteuer gibt und da ist das Stipendium für den Unterhalt der Kirche und der Geistlichen eben wichtig und ist auch, beträgt dann auch mehr als die 5 Euro, die wir hier in Deutschland als Messstipendium haben, wenn wir eine Intention unterbringen wollen. Dann ist es eben so, dass jeder Priester eine Intention pro Messfeier vornehmen kann. Dafür bekommt er dieses Stipendium in Höhe von 5 Euro und dann wird eben der besondere Segen der Messe, das besondere Heil, das gewirkt wird, den Verstorbenen der Familie oder dem Anliegen, um das es geht, dann zugewendet. Und so ist es eigentlich bis heute nicht überholt, sondern ein schönes Zeugnis dafür, dass wir auch im Gebet verbunden sind, dass wir aufgefordert sind, miteinander, füreinander zu beten und vor Gott einzustehen, dass wir eben daran glauben, dass wir eben auch unsere Verstorbenen begleiten können, ihnen helfen können, ihnen etwas Gutes zukommen lassen können, damit sie bald die Herrlichkeit des Himmels erreichen.
Ja, so eine nachvollziehbare Erklärung dieser Messintentionen. Und wenn wir schon bei der Messe sind, würde mich natürlich auch noch hier ein heißes Eisen bezüglich der Interkommunion interessieren. Zuvor aber noch an alle Hörer die Einladung, ganz gerne Ihre eigenen Fragen rund um den Glauben an unseren Experten Pfarrer Ulrich Filler aus Köln zu stellen. Und zwar ganz einfach unter der Rufnummer 089 517 008. 008. Egal, ob es um Glaubenslehre, Glaubensinhalte geht, Katechismus, Gebote, die 10 Gebote beispielsweise oder eben auch um die Liturgie. All diese Themen können Sie ganz gerne hier zum Anlass nehmen, Ihre Fragen am Pfarrer Filler zu stellen. Wenn Sie sich schon lange mal gefragt haben, wie ist denn eigentlich dieses oder jenes, Da hätte ich immer schon gerne mal einen Priester gefragt, ja, jetzt haben wir einen in der Leitung für Sie und Ihre Chance hier, Ihre Fragen on air zu stellen. Pfarrer Filler, als nächstes hier noch meine eigene Frage. Mich interessiert schon länger, wie das denn eigentlich ist mit der Interkommunion, also sprich mit der Frage nach der Kommuniongemeinschaft zwischen Katholiken und Protestanten. Ist es denn für einen Katholiken eine Sünde, sozusagen verboten, wenn man jetzt zur Mahlgemeinschaft bzw. zum Abendmahl bei den evangelischen Christen geht? Und wie ist es andersrum? Dürfen die bei uns zur Kommunion gehen?
Also die Sakramente Eucharistie, die Heilige Kommunion, ist eben ein Zeichen, das Sakrament der Einheit der Kirche. Und setzt voraus, dass alle diejenigen, die das Sakrament empfangen, auch zur Kirche dazugehören. Nun ist es so, dass wir eben in einer Situation der ökumenischen Zusammenarbeit uns befinden, wo wir eben sagen, dass wir sehr viele Dinge teilen mit den evangelischen Christen, eben das Glaubensbekenntnis eigentlich aus der apostolischen Zeit, das verbindet uns miteinander. Wir beten gemeinsam, feiern Gottesdienste, beten das Vaterunser und können natürlich in vielen karitativen, sozialen, gesellschaftspolitischen Projekten als Christen versuchen, gemeinsam unsere Gesellschaft zu gestalten und ein Zeugnis des Glaubens zu geben. Man muss aber eben auch sehen, dass es immer noch einige Bereiche gibt, wichtige Glaubensbereiche, in denen es keine Übereinstimmung, keine Einheit gibt. Das ist zum Beispiel die Frage, was ist das Wesen der Kirche? Das ist die Frage, welche Stellung und Aufgabe hat der Papst? Das ist die Frage der Heiligenverehrung und der Marienverehrung. Und es ist eben im Zusammenhang mit der Frage nach dem Wesen der Kirche auch die Frage nach dem Wesen Sakramente. Es ist so, dass eben evangelische Christen gemeinhin nur zwei Sakramente kennen, nämlich aus ihrer Sicht die Taufe und das Abendmahl, aus unserer Sicht die Taufe und die Ehe, während wir sieben Sakramente kennen. Und das ist eben auch die Frage, was bedeutet eigentlich die Messfeier? Was bedeutet es, wenn wir sagen, es wird das Opfer Christi gegenwärtig gesetzt? Was bedeutet Realpräsenz, dass Christus gegenwärtig ist und in den Gestalten von Brot und Wein mit Gottheit und Menschheit, mit Leib und Seele? Das ist einfach ein Glaube, eine Glaubensvorstellung, die von den evangelischen Christen in der Regel nicht geteilt wird. Und so muss man eben sagen, dass hier neben vielen begrüßenswerten Gemeinsamkeiten auch teilweise tiefe Differenzen vorliegen. Was man sagen muss, hier muss man eine deutliche Grenze ziehen. Es ist von evangelischer Seite aus die Praxis, dass sie sagen, alle Christen sind eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen, egal ob katholisch, evangelisch, orthodox. Diese Einigung wird auch ausgesprochen. Aber es ist eben von katholischer Seite so, dass wir sagen müssen, es ist eben nicht möglich, die Kommunion zu empfangen, wenn man nicht auch Ja sagt zu allem, was dazugehört. Ja sagt zur Kirche, zur Gemeinschaft mit dem Papst und dem Bischof, Ja sagt zur Realpräsenz, Ja sagt zum Opfer Christi, das gefeiert wird, Ja sagt auch zu den übrigen Sakramenten der Kirche, Ja sagt auch zur Beichte und zum Sakrament der Versöhnung. Und ich kann eben nicht zur Kommunion zutreten, als katholischer Christ schon nicht, wenn ich nicht entsprechend vorbereitet bin, wenn ich eben nicht meine schweren Sünden vorher gebeichtet habe, wenn ich nicht irgendwie versucht habe, die Gemeinschaftsfähigkeit herzustellen, soweit mir das in meiner Kraft und in meinen Möglichkeiten liegt. Und deshalb ist einfach die Regel, dass eben evangelische Christen und katholische Christen, die nicht entsprechend vorbereitet sind, nicht diese Kommunion empfangen dürfen. Und eben katholische Christen sollten auch nicht, ob es eine schwere Sünde ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, ist aber auch nicht so wahnsinnig wichtig, sondern katholische Christen sollten eben bewusst auch nicht am evangelischen Abendmahl teilnehmen, weil man einfach auch ausdrückt, ich glaube etwas anderes. Unser Glaube, unsere katholische Vorstellung ist eben eine andere und es gilt, das auch zu respektieren. Ich habe also die größte Hochachtung für unseren evangelischen Schwestern und Brüdern und wir machen auch hier in unserer Pfarrgemeinde sehr viel ökumenische Arbeit, aber ich lege immer auch Wert darauf, zu sagen, wir müssen das Gemeinsame tun und das Trennende auch respektieren. Und wir können darüber sprechen, ins Gespräch kommen, wir können uns darüber austauschen. Was glaubst du? Was glauben wir? Was bedeutet das? Was steckt dahinter? Das ist ja auch ein wichtiger und guter Weg. Ich habe zum Beispiel vor einigen Monaten in der evangelischen Kirche hier am Sonntag, im Sonntagsgottesdienst, eine Predigt gehalten. Und dann haben wir überlegt, mit dem evangelischen Pfarrer, wie machen wir das? Wir haben da auch eben das Abendmahl gefeiert. Und ich habe gesagt, ganz einfach, ich kann eben da nicht teilnehmen und bleib dann einfach dann sitzen, während das die anderen machen. Das ist eben jetzt kein Zeichen mangelnder Gastfreundschaft, im Gegenteil. Das ist ein Zeichen des Respekts voreinander, dass wir eben sagen, wir machen das, was wir gemeinsam machen können und dürfen und sollen. Und das, was uns noch unterscheidet, wo wir eben sagen müssen, hier sind fundamental unterschiedliche Glaubensvorstellungen, da muss man eben das auch respektieren und sagen, so weit ist die Einheit leider noch nicht. Und die Eucharistie ist eben das Sakrament der Einheit, das uns zur Kirche zusammenfügt. Und wenn ich das will und das glaube, dann muss ich eben auch nach außen hin konsequent mich zu dieser Kirche bekennen, zu der die Kommunion mich auf geistige Weise dann zusammenfügt.
Ja, sehr erhellende Erkenntnisse und Erläuterungen zur Heiligen Eucharistie und zur Interkommunion, also zur Mahlsgemeinschaft oder Kommunionsgemeinschaft zwischen Protestanten und Katholiken. Und jetzt haben auch unsere Hörer die Möglichkeit, ihre Fragen zu den verschiedensten Glaubensthemen hier an unseren Glaubensexperten Pfarrer Ulrich Filler zu stellen, und zwar unter der Rufnummer 089-517-008-008. Als erster hat heute aus Struppen ein Anrufer diese Chance genutzt, und ich begrüße daher sehr herzlich Herrn Werkmann. Grüß Sie Gott auf Radio Horeb.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer Filler. Ich hatte ursprünglich eine Frage. Bei dem, was Sie vorher jetzt ausgeführt haben, kam gleich noch eine zweite Frage dazu. Ich beginne zuerst mit der ersten Frage. Und zwar ist es ja so, in der Heiligen Messe vor dem Evangelium sind die Lesungen und der Lektor oder die Lektorin, wie auch immer, die benennen die Schriftstelle, tragen die Lesung vor und schließen in der Regel mit Wort des lebendigen Gottes. Und die Gemeinde antwortet in der Regel, Dank sei Gott. Kürzlich hatte ich also die Erfahrung machen müssen, da schloss der Lektor eigentlich, wir danken für die Worte der Lesung. Können Sie das etwas näher ausführen? Das wäre die erste Frage.
Ja, tatsächlich ist eben für den Gottesdienst der Kirche maßgeblich das Messbuch, in dem eben der Ritus beschrieben wird. Das, was gebetet wird, ist dort festgehalten. Und es ist eben auch dort die offiziellen Worte, die eben am Anfang, am Ende der Lesung gesprochen werden. Tatsächlich ist eben Wort des lebendigen Gottes im deutschen Messablauf vorgesehen. Es gibt manchmal Traditionen, dass eben die Lektoren entweder es in der gerade vergessen, nervös sind oder eben manchmal haben sich auch so eigene Traditionen herausgebildet, wir danken für die Worte der Lesung oder so etwas Ähnliches. Das ist ganz genau betrachtet eben nicht dem Gottesdienst der Kirche entsprechend. Aber so kommt es eben manchmal vor, dass an der einen oder anderen Stelle sich solche eigenen Traditionen herausgebildet haben oder die Menschen es ein bisschen anders machen. Da könnte man langfristig versuchen, eben den Leuten zu erklären, worum es geht und was eigentlich gesagt werden soll und was der Sinn davon auch ist. Wenn es dann mal passiert, ist es aber vielleicht auch an der Stelle nicht so tragisch.
Nein, also die Frage zielt eigentlich mehr darauf hin, sind es jetzt Worte des Apostels Paulus oder Worte des lebendigen Gottes? Ich denke, das Verständnis ist nicht klar. Also wie soll man das interpretieren?
Es ist natürlich beides. Es wird ja nach dem katholischen Verständnis der Heiligen Schrift ist es eben so, dass die Schrift ist auf der einen Seite das Wort des lebendigen Gottes, aber nicht in der Form, wie es beispielsweise im Islam die Vorstellung ist, dass dieses Wort Gottes eins zu eins vom Himmel herabgekommen wäre, sondern es sind Menschen gewesen, die dieses Wort aufgeschrieben haben, Menschen, die eben inspiriert waren, also geführt vom Heiligen Geist, die eben diese Worte der Schrift niedergeschrieben haben im Alten wie im Neuen Testament. Da ist also der Apostel Paulus, seinen Brief geschrieben hat. Deshalb sind es Worte des Apostels Paulus. Aber gleichzeitig glauben wir eben daran, und hat die Kirche in einem langen Prozess auch die Schriften geschieden in solche, die zur Bibel gehören und solche, die nicht dazu gehören, dass eben dann der heilige Paulus auch, wir sagen, inspiriert gewesen ist vom Geist Gottes, dass er eben das Gotteswort in Menschenwort uns begegnen, dass auch heute noch in Worten des Apostels Paulus uns das Wort des lebendigen Gottes begegnet.
Okay, vielen Dank. Noch eine zweite Frage zu Ihren vorhergehenden Ausführungen. Und zwar, wir leben hier in der Diaspora und es ist also jetzt zunehmend zu verzeichnen, dass also in der evangelischen Kirche Beichte angeboten wird. Also wo auch Pastor und Pastorin auch ins Haus kommen. Und wie muss man das verstehen? Ist das möglich? Ist das vergleichbar?
Das ist eben etwas, was jetzt auch ja gar nicht neu ist. Ich weiß, dass schon im alten evangelischen Gesangbuch eben auch eine Form oder zwei verschiedene Formen der Beichte abgedruckt waren, wie das vor sich gehen kann. Wir wissen, dass Luther selbst auch immer noch gebeichtet hat zu Lebzeiten und dass es also natürlich nicht jetzt im katholischen Sinn eine Beichte ist, wo eben im katholischen Sinne bedeutet Beichte als Sakrament, dass der Priester als Werkzeug Christi handelt, er hört, was der Penitent sagt und er sagt die Worte der Lossprechung und wir glauben eben daran, dass in diesem Augenblick, wenn der Priester sagt, ich spreche dich los von deinen Sünden, dass dann eben Gott selbst wirkt durch das Tun des Priesters und dem Menschen alle Sünden vergibt. Und natürlich ist diese sakramentale Form der Beichte normalerweise bei evangelischen Christen nicht das Verständnis, sondern da ist es eben auch der Wunsch danach, dass Menschen eben sagen, ich möchte mal loswerden, was mich bedrückt, ich möchte mal meine Sünden beichten, ich möchte das bei einem Menschen tun, dem ich vertraue, einem Pastor. Es gab diese Form übrigens auch in der lateinischen Kirche, gerade in verschiedenen Klöstern, wo es eben auch die Form der nicht-sakramentalen Beichte gab, wo man eben sagt, ich habe hier einen Vertrauten, einen Seelenführer oder eine Ordensfrau, der ich meine Sünden beichte und wir beten gemeinsam darum, dass Gott meine Schuld vergibt. Und das ist bei dieser evangelischen Beichte genauso. Es ist eben dann ein sich aussprechen und ein Bitten um die Vergebung Gottes, ohne freilich dieses katholische Element dabei zu haben, dass man eben sagt, ich habe die Gewissheit, dass Gott mir tatsächlich auch meine Sünden vergibt. Ich bitte nicht nur darum, ich hoffe nicht nur darauf, sondern kann felsenfest mir gewiss sein, dass Gott in diesem Augenblick handelt und mir die Taufgnade von Neuem schenkt und mir von Neuem sein Leben und seine Liebe schenkt.
Ja, okay. Vielen Dank, Herr Pfarrer Filler. Gerne. Und schöne Grüße.
Alles Gute, Herr Werkmann, für Gott.
Für Gott.
Ja, Pfarrer Filler, also eine sehr spannende Sache wäre in diesem Zusammenhang auch, wie Luther eigentlich selbst die Beichte gesehen hat. Er hat ja auf jeden Fall die Praxis der Beichte noch sehr betont, dass das sehr wichtig sei. Jetzt ist die Frage, ob er das damals noch sakramental betrachtet hat oder nicht. Wissen Sie da Näheres?
Genau, das ist eben ja die Frage, die auch in diesem Jubiläumsjahr, in diesem Lutherjahr auch wieder vermehrt diskutiert worden ist, dass man eben versucht, durch die Schriften Martin Luthers eben auch jetzt herauszufinden, wo es eigentlich haben die unkatholischen, die reformatorischen Gedanken ihren Ursprung genommen, wie ist eben, das ist ja eine Entwicklung auch gewesen, das wird man sicher im Einzelnen jetzt nicht mehr nachvollziehen können, wie Luthers Beichtpraxis sich jetzt da dogmatisch auch irgendwie gewandelt hat. Aber es bleibt eben eine spannende Aufgabe, eben auch herauszufinden, zu erforschen, was eigentlich die Motivation gewesen ist, was die Beweggründe waren, wie die Entwicklung auch Luthers selbst gewesen ist. Da bin ich nun auch kein Spezialist genau dafür. Aber das ist eben etwas, was auch heute noch unternommen wird und was sicher auch fruchtbar ist, um zu verstehen, eigentlich wie diese reformatorische evangelische Theologie funktioniert, was ihre Wurzeln sind und wie man das auch heute, das ist auch die Herausforderung, wie kann ich das heute auch leben und verstehen. Was wäre eben auch heute, also eine evangelische Beichtpraxis, wie wird sie theologisch unterfüttert? Und das ist sicher eine spannende, bleibende Aufgabe für den ökumenischen Dialog.
Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen hierzu. Und die Hörer haben die Chance genutzt, hier anzurufen und all ihre Fragen zum Glauben zu stellen. Es glühen die Leitungen. Dennoch kann ich Sie einladen, es weiter zu probieren. Rufen Sie an unter 089 517 008 008. Als nächstes begrüße ich ganz herzlich in der Sendung eine Anruferin aus Wiesentheit, nämlich Frau Seidel. Grüß Gott auf Radio Horeb. Ah, Moment, ein technischer Verschalter hat jetzt hier ergeben, dass die Frau Seidel noch nicht zugeschaltet werden konnte. Jetzt aber, grüß Gott, hallo.
Ja, grüß Gott. Ich hätte gerne eine Frage an den Pfarrer Fehler. Und zwar, darf ein Priester, den ich zu mir einlade, darf der eine heilige Messe zelebrieren, beziehungsweise was für Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein?
Also grundsätzlich ist es eben so, dass die heilige Messe in die Kirche hineingehört und dafür haben wir den Kirchbau als sakralen Bau. Das ist eben auch ein Unterschied zu zum evangelischen Verständnis, dass wir die Kirche als heiligen Ort betrachten, nicht als eine Art Mehrzwecksaal, der für verschiedene Veranstaltungen genutzt werden kann, sondern wir haben jetzt nicht einen Ort, einen Raum, der nur für Gott und ausschließlich für Gott reserviert ist, ein Ort der Heiligkeit. Dort ist ein konsekrierter Altar, an dem normalerweise die heilige Messe gefeiert werden sollte, dass man eben nicht sagen kann oder sagen sollte, ach, im Jugendheim ist so eine nette Atmosphäre, geh nochmal und feier mit die Messe mit den Jugendlichen da oder bei Ihnen zu Hause, Sie haben so ein schönes Wohnzimmer, das ist doch auch einladend für die heilige Messe. Wenn es die Möglichkeit gibt, sollte man eben immer in der Kirche die Messe feiern. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, es kommt immer dann auf die Umstände an, wenn ich mit Jugendlichen im Ferienlager unterwegs bin und wir 14 Tage irgendwo in der Walachei sind und keine Kirche aufgesucht werden kann, dann feiere ich die heilige Messe auch mit ihnen dann im Freien oder eben dann in dem Haus, wo wir untergebracht sind. Oder etwa, wenn manche Umstände dafür sprechen, dass ich eben sage, ich war auch schon bei einer alten Dame, die das Haus nicht mehr verlassen konnte und die schwer krank gewesen ist. Und dann ist es sicher auch erlaubt und sinnvoll, dann dort im Haus auch die heilige Messe zu feiern. Wenn es solche Umstände gibt und es sinnvoll erscheint, dann muss man eben das ein bisschen vorbereiten. Man sollte eben einen Tisch haben mit einer weißen Tischdecke. Man sollte Kerzen aufstellen, vielleicht 2 oder 4 Kerzen auf den Tisch aufstellen. Ein Kreuz, wenn eins vorhanden ist, wäre gut auf dem Altar zu platzieren. Und dann wird die übrigen Gerätschaften und die Paramente wird jeweils der Priester dann sicher mitbringen können.
Gut, bedanke ich mich recht herzlich, Herr Pfarrer Fehler. Ihnen wünsche ich noch gesegnete Tag.
Gleichfalls.
Wiederhören. Danke. Wiederhören. Ja, nutzen auch Sie zu Hause die Möglichkeit, hier anzurufen und Ihre Fragen rund um den Glauben an unseren Glaubensexperten Pfarrer Ulrich Fehler aus Köln zu stellen, und zwar unter der Rufnummer 089 517 008. 008. Als nächstes grüße ich aus Mönchengladbach Herr Schröttke. Grüß Gott, hallo Herr Schröttke.
Ja, grüß Gott. Ich muss dazu fügen, aus dem Umkreis von Mönchengladbach, aber es ist genau genug. Erstmal Dankeschön, Herr Pfarrer Fehler, dass Sie diesen Dingen Rede und Antwort stehen. Ich möchte 3 Dinge sagen, bevor ich zu meiner Frage komme. Ich habe das selber erlebt, Laienbeichte, habe ich früher auch abgenommen, mehr oder minder. Habe immer gesagt, ist kein Sakrament, war dann selber der Verschwiegenheit verpflichtet. Kann einen ganz in Schwierigkeiten bringen, wenn man nämlich fragen geht, was, um eine Lösung zu kriegen und man keine passende Antwort kriegt. Das Zweite, das ist auch mal ein befreundeter evangelischer Küster zu mir gegangen, der eben erst bei dem Pfarrer, dem evangelischen Pfarrer, beichten wollte und dann mir das erzählt hat, dass er zu Katholischen verwiesen hat, dem musste ich das verwehren, all dieweil ich Sorge hatte, dass ich eher an ein Schweigen, wenn es zu einer Rechtsklage kommt, gebunden gewesen wäre bezüglich meines Wissens über diese Person. Das muss man mit berücksichtigen. Zweitens, also eine fehlgeleitete Gewohnheit sollte man nicht immer Tradition nennen, bezüglich Segen oder eben für Danken für die Worte des Herrn. Ich frage manchmal, wie geistlich sind Geistliche, wenn sie dann sagen, wir bitten um den Segen und es segne euch. Wo ist die priesterliche Vollmacht? Jetzt kommt mein eigenes Erleben. Glaubensbekenntnis ist das Thema. Unvorbereiteter Priester, ich war in der Zeit mal Küster. Was nehmen wir denn zum Glaubensbekenntnis? Ach, ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe schon mal vorher wegen Kyrie mal losgelassen, man sollte nicht irgend so ein Wischiwaschi singen. Dann sagte ich, dann beten wir doch das Glaubensbekenntnis, war eine Werktagsmesse. Sagt er, das ist verboten. Und das sehe ich irgendwie als einen theologischen Unsinn an. Weil selbst wenn es eine Werktagsmesse ist, heißt es ja immer alles zur größeren Ehre Gottes. Und ich habe sehr, sehr viele Schlampigkeiten erlebt. So, die Fragestellung. Wieso sollte das verboten sein?
Das zu beten, das Glaubensbekenntnis.
Ja, wenn man sich nicht entscheiden kann. Warum nicht auch mal während einer Werktagsmesse? Das tut also ihm doch keinen Abbruch und hilft dem Glauben so.
Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass normalerweise in den Werktagsmessen das Glaubensbekenntnis gar nicht vorgesehen ist. Das ist ja nur sonntags und an Hochfesten vorgesehen. Auch an Festen wird zwar das Gloria, aber nicht das Credo gebetet. Dass also erstmal schon diese Grundkonstellation Werktagsmesse mit Credo eigentlich vom Messbuch her gar nicht vorgesehen ist.
Und dann, ich merke aber, dass selbst sonntags dann nur gesungen wird und der Glauben bei den Menschen, auch das, die Bekenntnistreue, einfach schwindet. Ich denke, eher ist eine Schwachheit des nachkonziliaren Geschehens.
Dann ist es eben vorgesehen, dass das Glaubensbekenntnis gebetet wird. Man kann das große Glaubensbekenntnis beten oder das apostolische Glaubensbekenntnis beten. Und im Messbuch steht dann, es kann auch durch ein Lied ersetzt werden, dass die Inhalte des Glaubensbekenntnisses aufgreift. Also dass diese Gebete, das gilt ja für alle feststehenden Gebete in der Messe, für das Kyrie, für das Gloria, für das Glaubensbekenntnis, für das Sanctus, für das Agnus Dei. Diese Gebete können immer gebetet werden, so ist es eigentlich vorgesehen, ist die normale Form. Sie können auch ersetzt werden durch ein Lied, das eben den Text paraphrasiert. Und das hat man nochmal in den letzten vor 15 Jahren oder so, ist das nochmal von Rom aus auch nochmal verschärft worden, dass tatsächlich nicht irgendein Lied an die Stelle treten kann, sondern dass tatsächlich auch das Lied entsprechend den Text möglichst originalgetreu bewahren soll. Wir haben da im neuen Gotteslob eine Hilfe, weil dann immer oben verzeichnet ein kleines L für die Gesänge, die für die Liturgie geeignet sind. Und da merken wir, dass viele von diesen Paraphrasen, die wir früher als Credolied hatten zum Beispiel, die sind aus dem Messteil rausgerutscht in den allgemeinen Teil, weil sie eben eigentlich zu allgemein formulieren. Der Kirche ist es eben daran gelegen, dass diese Gebete, wenn sie denn gesungen werden, auch als solche Gebete noch erkennbar bleiben. Aber es ist auf keinen Fall verboten, den Text zu beten.
Aha. Ja, ich habe das jetzt halt erlebt. Ich war in meinem Heimatort und da wurde es dann auch nur allgemein gesungen. Dahin eben, dass der liebe Gott immer mit uns ist und deswegen ihn gern haben müssen. Das Liebesopfer Christi wurde eben vermietlich zum Gemeinschaftsopfer. Bis dahin, dass es dann hieß, mit den Jüngern bricht er für uns das Brot. Also so richtig ganz merkwürdige theologische Verdrehung, sage ich jetzt mal. Und ja, am Ende auch ökumenische Gottesdienste, sagte mir jemand, da gehen alle unterschiedslos hin. Das nenne ich dann die Eucharistie zu einem Sozialcracker degradieren.
Ja, leider.
Das ist also genug, was ich dazu sagen habe.
Der von solchen Verirrungen und Verwirrungen berichtet. Es tut Not, dass wir heute wieder uns auch von den Seiten der Bischöfe her, von Seiten durch die Erziehung der Priester, durch die Ausbildung der Priester natürlich auch wieder versuchen, hier im katholischen Geist im Sinn der Kirche den Gottesdienst zu feiern.
Lass ich das erstmal so stehen. Danke Ihnen.
Ja, gerne.
Alles Gute, Herr Schöttke, für Gott. Ja, also dieses Thema hatten wir auch schon angesprochen in der eingangs erwähnten Thematik mit der Interkommunion. Da haben Sie ja schon einige Ausführungen dazu auch gemacht. Als nächstes begrüße ich eine Anruferin aus der Nähe von Nürnberg, nämlich hat uns angerufen Frau Meier. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich hätte hier die Frage über den Rosenkranz. Und zwar möchte ich gern wissen, wie der Rosenkranz erfunden wurde. Zum einen gibt es ja da Texte, die vom Menschen einfach geschrieben, zusammengeschrieben werden. Aber die Gottesmutter selbst tritt ja auch in ihren Erscheinungen mit dem Rosenkranz auf. Und ich habe mal gehört, dass sie diesen Rosenkranz irgendjemandem diktiert hätte. Ich möchte aber auch wissen, woher die vielen verschiedenen Rosenkränze kommen. Also es gibt ja nicht nur die drei üblichen und den vierten, den lichtreichen, der vom Johannes Paul erfunden wurde. Es gibt auch den Heiliggeist-Rosenkranz und den Liebesflammen-Rosenkranz und so weiter und so weiter. Ich möchte gern wissen, ob jeder einfach so einen Rosenkranz erfinden darf und dann wie vor allem die drei grundsätzlichen Rosenkränze, wie da die Verbindung zur Gottesmutter ausschaut. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage wäre, was mit vergessenen Sünden ist, ob man die einfach als vergessene Sünden beichten darf und ob die dann auch vergeben werden. Ja,
das genau, war's. Die zweite Frage ist einfacher, da fange ich sofort mit an. Wenn man also in der Beichte Sünden vergessen hat, und dann fällt ihm nachher ein, ich hatte mir vergessen lassen, das zu erwähnen. Dann ist im Allgemeinen die Sünden immer mitvergeben. Da kann man immer großzügig sein. Es sei denn, es handelt sich um eine wirklich schwerwiegende Angelegenheit, die man in der Regel aber auch wahrscheinlich nicht vergisst. Wenn es so ist, dann kann es nichts schaden, nochmal bei der nächsten Beichte zu sagen, ich habe letztes Mal vergessen lassen, das zu erwähnen. Das ist aber eben nur notwendig bei wirklich schwerwiegenden Sünden oder Sachen,
die... Ich meine vergessene Sünden, die man wirklich nicht mehr weiß. Es gibt ja Sünden, die, na gut, die weiß man einfach nicht mehr.
Was soll man da machen? Da weiß man, dass Gott barmherzig ist und dass er unsere Schuld verzeiht. Und wenn wir ehrlich in der Beichte sind und wenn wir nichts verschweigen wollen, dann wird uns auch alles vergeben. Da können Sie 100% sicher sein, das ist kein Problem.
Okay, gut. Jetzt noch die Rosenkränze, bitte.
Genau, das ist ja das Rosenkranz ist ja eines der ganz wichtigen und bedeutenden Gebete der Kirche. Und es ist ein Gebet, das wir mit den Worten der Heiligen Schrift beten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, sind die Worte des Engels Gabriel an Maria, als Maria besucht. Und wir beten mit den Worten der Elisabeth, als die schwangere Maria ihre Verwandte besucht und von ihr begrüßt wird, du bist gebenedeit unter den Frauen und so weiter. Und die Kirche hat eben noch den Zusatz dann hinzugefügt, Heilige Maria, bitte für uns Sünder, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt nicht nur des Todes. Das ist eben ein Gebet, was die Kirche dazugefügt hat im Laufe der Zeit. Aber das eben im Wesentlichen sind es ja Worte der Heiligen Schrift, mit denen wir beten. Dazu kommt das Vater Unser, das auch aus der Bibel stammt, und das Ehre sei dem Vater, das in der frühen Zeit der Kirche als Lobpreis entstanden ist. Und seit Fatima, seit 100 Jahren, gibt es eben auch den Brauch, dieses Fatima-Gebet, O mein Jesus, nach den Gesetzen jeweils einzufügen. Um die Entstehung des Rosenkranzgebetes gibt es verschiedene Legenden. Es wird in Verbindung gebracht mit dem heiligen Dominikus, zum Beispiel, und es gibt eben so schöne Bilder, wo man sieht, dass die Mutter Gottes dann dem heiligen Dominikus einen Rosenkranz überreicht. Und aber natürlich sind das also fromme Legenden. Diese Art des Betens, dass man eben ein Hilfsmittel hat, um eine Anzahl von Gebeten zu verrichten, ist sehr alt schon. Wir kennen es auch aus anderen Kulturen und Religionen. Sie wissen, dass die Muslime auch oft so eine Gebetsschnur, die so wie ein Rosenkranz aussieht, auch mit sich tragen. Sie rufen dann die Namen Allahs an. Auch das ist ja vom Technischen her ungefähr gleich. Man sagt eben, dass die Wurzeln sind so im Mittelalter, im frühen Mittelalter zu finden. Das hängt einmal zusammen mit dem Gebet der Mönche und Nonnen in den Klöstern, die eben das Stundengebet verrichten und die 150 Psalmen des Psalters in einer Woche früher gebetet haben. Und da wollten Menschen eben, die jetzt keine lateinischen Psalmen beten konnten, Anteil haben und haben stattdessen eben 150 gegrüßet seist du Maria gebetet. Und es ist eben auch, die Wurzeln sind wahrscheinlich bei verschiedenen Namen, also von dominikanischen Mönchen, die eben auch die Verbreitung dieser Marienfrömmigkeit gefördert haben und wo eben der Rosenkranz im frühen Mittelalter in dieser Form dann entstanden ist. Und es ist eben dann eine Tradition, die sich entwickelt in der Kirche, dass man eben vor allen Dingen diese drei Geheimnisse des Rosenkranzes hat, die sich eben auf das Leben Jesu beziehen. Man eben sagt, hier sind eben verschiedene zentrale Elemente des Lebens Jesu werden herangezogen und betrachtet im freudenreichen, im schmerzhaften, im glorreichen Rosenkranz. Johannes Paul II. Hat eben noch diese lichtreichen Geheimnisse vorgeschlagen zum Gebet. Es gibt noch die trostreichen Geheimnisse, wie Sie sagten, noch ganz viele andere. Und natürlich ist jeder jetzt in der Lage zu sagen, ich bete jetzt den Rosenkranz und ich betrachte einfach jetzt auch noch andere Ereignisse, Szenen des Lebens Jesu. Warum nicht? Das ist nicht verboten, zu sagen, was ich alles da vom Herrn auch betrachten will im Rosenkranz. Man sieht aber, dass eben der Rosenkranz das Gebet ist, das uns an der Hand der Gottesmutter hinführt zu Jesus Christus. Es ist eben kein reines Mariengebet, sondern es ist ein Gebet mit Maria, durch Maria zu Christus. Wir betrachten das Leben des Herrn, werden seine Geheimnisse eingeführt und deshalb ist es eben so wichtig. Und Papst Franziskus hat noch am 13. Oktober wurde er live geschaltet nach Fatima, wo die Pilger den Abschluss gefeiert haben des Jubiläums. Und er hat nochmal gesagt, betet den Rosenkranz, legt ihn nicht aus der Hand, er führt euch zu Christus. Und so ist man eben frei, auch zu sagen, ich nehme den Rosenkranz in die Hand, ich bete ihn. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Formen, das auch zu tun. Es gibt auch ganz viele Anleitungen und Vorschläge, das zu machen, dass man mit jedem Ave Maria einen Satz aus dem Evangelium betrachtet oder dass man sich Bilder oder dass man ein Stück aus der Heiligen Schrift vorher liest und dann das Ave Maria so betet. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich hier von der Mutter Gottes an die Hand nehmen zu lassen.
So, ja, wir hoffen, Ihre Frage ist damit hinlänglich beantwortet.
Jawohl, vielen Dank.
Ja, alles Gute.
Tschüss.
So, die Hörerin hat hier im Hintergrund noch das Radiogerät angehabt. Also, wenn Sie hier die Chance nutzen wollen, Ihre Fragen zum Glauben zu stellen, stellen Sie dann bitte auch sicher, dass das Radiogerät ausgeschaltet ist und wählen Sie dann die 089-517-008-008. Als nächstes darf ich ganz herzlich eine Anruferin aus Ettenheim in der Sendung begrüßen. Grüß Gott, Frau Sandhaas, hallo.
Oh, grüß Gott. Hallo, Herr Pfarrer. Ich habe eine Frage. Also mein Bruder, der ist vor 13 Jahren verstorben. Und ich wollte fragen, ist das wirksam, wenn ich, also ich konnte aus gesundheitlichen Gründen die ersten Jahre leider nicht Messen lesen lassen. Ob das, wenn ich das heute mache oder auch Leiden aufopfere für ihn, dass ich also die letzten Jahre erst verstärkt Messen für ihn lesen lasse, ob das dann auch wirksam für ihn ist.
Auf jeden Fall, warum nicht? Das sollte man auf jeden Fall machen. Und sicher ist auch, wenn Sie vorher sagen, Sie waren nicht in der Lage, Sie waren irgendwie beeinträchtigt, krank oder was auch immer, auch das geduldig anzunehmen und für ihn aufzuopfern, ist eine segensreiche Sache. Es ist ja immer so mit den Leuten, die gestorben sind. Man weiß nicht ganz genau, was ihr Geschick ist. Man hofft, dass sie in den Himmel kommen. Man will ihnen helfen auf dem Weg dorthin. Und man lässt Messen lesen, man betet, man opfert etwas auf und so weiter. Und natürlich kann man nie sagen, oh, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt ist er im Himmel, jetzt kann ich aufhören zu beten. Das ist natürlich keine mathematische Wissenschaft in dem Sinne. Wir können aber sicher sein, dass all das, was wir tun und beten und aufopfern und an Messen lesen lassen, unseren Verstorbenen zugutekommt, ihrem Bruder oder eben anderen. Da wird der liebe Gott schon dafür sorgen, dass alle Gnaden auch ihr Ziel erreichen. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Das würde ich also sagen, ist eine Haltung, die man eigentlich immer getrost und mutig und hoffnungsvoll an den Tag legen sollte.
Danke. Vergelt's Gott.
Gerne.
Okay, danke. Tschüss.
Tschüss.
Ja, Pfarrer Filler, also die Leitungen glühen weiter und die Hörer können dennoch auch noch die Chance nutzen, in den letzten 15 Minuten hier anzurufen und ihre Fragen zum Glauben an Pfarrer Filler zu stellen. Egal, ob es über den Katechismus, um die Liturgie, über die 10 Gebote oder über irgendwelche heißen Eisen aus dem Glaubensleben geht, rufen Sie an unter 089 517 008 008. Als nächstes begrüße ich in der Sendung eine Anruferin aus Landau, Frau Schmidt-Jüngs. Grüß Gott auf Radio Horeb.
Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage. Warum, Pfarrer Ziller, warum haben Sie gesagt, dass die Protestanten nicht an die Realpräsenz Christi glauben im Abendmahl? Die Lutheraner, soweit ich schon immer informiert war, glauben an die Realpräsenz im Moment des Abendmahles. Aber dann nach anschließend ist es dann nur noch Brot und Wein.
Nicht die katholische Art und Weise, wie wir Realpräsenz definieren. Tatsächlich gibt es Unterschiede bei den Reformatoren selbst. Da gibt es eben einige, die haben jetzt nur wirklich tatsächlich Wein und Brot als reines Symbol gesehen. Ich glaube, bei Luther war es so, dass er einen Moment der Gegenwart Christi für den Empfang des Abendmahls angenommen hat. Inwieweit das heute aber tatsächlich auch noch Praxis ist und Glaubenspraxis bei den evangelischen Christen, das weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich bei den verschiedenen Landeskirchen, bei den verschiedenen evangelischen Gemeinden und evangelischen Christen. Mein Punkt war eben zu sagen, also auf jeden Fall kann es nicht sein, dass es eben nicht die theologische, katholische Position der Realpräsenz, die dann geglaubt wird, auch wenn ich davon ausgehe, dass nur im Augenblick des Empfangs eine Gegenwart des Herrn da ist.
Okay, danke. Dann habe ich noch eine Frage zur Liturgie während der Messe. Es wird immer gebetet für die Menschen, die verstorben sind in Gottes Gnade. Ja, aber für die brauche ich doch nicht beten. Die sind ja schon in seiner Gnade. Wir müssen beten für die in Sünde sterben, die nicht an Gott glauben. Und das hört man ja auch manchmal in der Messe, aber das andere kommt auch immer und da stoße ich mich dran.
Ja, das ist natürlich eine Sprache des Gebets, eine liturgische Sprache, die in den verschiedenen Hochgebeten, darauf beziehen sie sich, glaube ich, auch unterschiedliche Formulierungen gefunden hat.
Ja.
Zum Beispiel im 4. Hochgebet ist es auch ganz deutlich, wir empfehlen die auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind.
Ja.
Sagen, brauchen die noch unser Gebet? Ne, aber steht eben auch drin, und alle verstorben, deren Glauben niemand weiß als du.
Das hört man auch manchmal, ja, aber das andere höre ich sehr oft. Aber warum? Da unterstellt man doch Gott, sie sind in seiner Gnade gestorben, man unterstellt ihm, dass er nicht gnädig ist, das finde ich nicht in Ordnung.
Das ist, glaube ich, Sie müssen das Denken einfach herumdrehen. Sie müssen fragen, kann es denn sein, dass es irgendeinen Menschen gibt, der nicht in der Gnade Gottes stirbt.
Ja.
Und woran liegt es? Es liegt nicht an Gott. Es liegt nicht daran, dass Gott manchen seine Gnade gibt und anderen nicht. Es liegt am Menschen selbst.
Ja, ja, das ist so.
Der Mensch selbst, der sagt, ich will diese Gnade nicht.
Ja, ja.
Dass also der Mensch ist der Einzige, der einen Riegel setzen kann vor das ewige Heil. Und deshalb müssen wir für alle Menschen beten.
Ja, ja, das sage ich ja, für alle. Nicht nur für die, die in Gottes Gnade gestorben sind. Die
ja,
haben
auch für die in Gottes Gnade gestorben sind. Nicht warum sollen wir sie aus unserem Gebet ausschließen?
Ja, aber für alle.
Ich hoffe auch, in Gottes Gnade zu sterben eines Tages. Aber trotzdem kann es immer noch sein, dass mich noch sehr viele meiner Sünden, meiner Unvollkommenheiten belasten und ich auch, wenn ich in der Gnade Gottes sterbe, noch ins Fegefeuer komme. Und dann bin ich auf jeden Fall angewiesen auf das Gebet von ganz vielen Menschen.
Fegefeuer. Okay, vielen Dank.
Ja.
Und vielen Dank für die Gelegenheit, Fragen stellen zu können. Das ist sehr schön.
Sehr gerne. Alles Gute.
Danke.
Ja, wir danken auch, dass eine weitere Anruferin diese Chance genutzt hat. Und jetzt, Pfarrer Filler, haben einige Anrufer auch hier angerufen und Fragen übermittelt. Sie wollen anonym bleiben. Und eine Anruferin stellte beispielsweise die Frage, ob es denn in Ordnung sei, sie hätte das wohl in ihrer Gemeinde beobachtet, wenn das ein Pfarrer mit seiner Haushälterin in dem gleichen Pfarrhaus wohnt und dass die dann sich auch sehr stark am pfarrgemeindlichen Leben sozusagen engagiert, Kommunion austeilt und einiges mehr. Wie ist es aus Sicht des Lehramtes?
Ich glaube, das Lehramt hat zu dieser Frage nicht viel gesagt. Das ist ja eher jetzt eine Frage der Moraltheologie oder der sozialen Form. Es ist eben ja, sagen wir mal, klassisch, ein klassisches Modell, dass der Pfarrer eine Pfarrhaushälterin hat, die auch bei ihm im Pfarrhaus wohnt. Ist ja dieses ganz traditionelle Bild eines Pfarrers, das ich auch noch selbst durchaus erlebt habe bei Pfarrern, in denen ich als Kaplan gewesen bin. Und natürlich ist erstmal auch daran nichts auszusetzen. Also man darf jetzt ja nicht einen Generalverdacht hegen und sagen, das ist immer irgendwie etwas Unschickliches oder etwas Verbotenes, was dann da läuft. Nicht? Man wird eben auch im Einzelfall, dann muss sich jeder Pfarrer natürlich auch selbst fragen, wie sind die Verhältnisse, was gebe ich für ein Zeugnis, was gebe ich für ein Bild ab, was sollen die, werden die Menschen denken. Da muss natürlich jeder auch selbst Sorge tragen und achten, dass man eben auch nicht Anlass gibt, dass die Leute schlecht reden können. Aber grundsätzlich, denke ich mal, ist an einem solchen Modell, wo es noch praktikabel ist und wo auch Menschen sind, die sagen, ich werde, mache diesen Dienst und tue diesen Dienst, dann ist da sicher nichts gegen einzuwenden.
Okay, also man kann natürlich, wie Sie gesagt haben, dann hier ja unterstellen, dass da vielleicht der Zölibat dann nicht eingehalten wird. Finden Sie diese mögliche schlechte Außenwirkung nicht sehr hinderlich für ja einfach für das gute Image auch von dem Priester?
Also wie gesagt, es war über viele Jahrzehnte hinweg in unseren Breitengraden das klassische, herkömmliche Modell und was natürlich auch, sagen wir mal, von einer Situation, von einer Gesellschaft, von einer Pfarrgemeinde mitgetragen werden muss, die das eben auch wohlwollend begleitet, unterstützt. Und es ist natürlich eben auch die Verantwortung des Pfarrers, der eben sich überlegen muss, in welcher Form zelebriere ich das denn und in welcher Form lebe ich das denn und in welcher Form mache ich. Und ich denke, dass die Menschen schon sehr gut einfach auch ein Gespür haben dafür, ist das eine authentische Angelegenheit, ist das eine ehrliche Angelegenheit oder ist das irgendwie anrüchig oder sonst was. Ich meine, aber das ist natürlich etwas, wo man jetzt im Allgemeinen überhaupt gar nichts viel drüber sagen kann. Es ist natürlich immer eine Sache, wo man im Einzelfall schauen muss, wie lebt man so ein Lebensmodell. Aber ich würde eben sagen, grundsätzlich ist dieses Modell des Zusammenlebens, es gibt ja auch andere Formen, dass etwa mehrere Priester zusammenleben oder dass Priester mit einer Familie zusammenlebt, dass eben man schon sich auch Gedanken macht, wie kann ich auch als zölibatär lebender Priester meinen Alltag gestalten? Ist das sinnvoll, dann allein im Pfarrhaus immer nur zu hocken? Ist es gut, eine Haushälterin zu haben, die eben muss die im Haus wohnen oder wohnt die woanders oder gibt es die Möglichkeit eines kommunitären Lebens oder einer irgendwie sich irgendwo anders anzudocken. Also da gibt es viele Möglichkeiten, aber ich würde eben auch dieses Modell nicht von vornherein einfach für falsch halten.
Okay, also eine weitere Anruferin hat ebenfalls eine Frage übermitteln lassen und sie will auch anonym bleiben. Und zwar hat sie in ihrer Gemeinde beobachtet, zu dem von Ihnen schon besprochenen Thema, ja, Kirche als Ort der Heiligkeit, da hat sie beobachtet, dass gerade, ja, auch in Bezug auf die Jugendarbeit in der Kirche, das oftmals scheinbar nicht so ganz den Jugendlichen vermittelt wird als Ort der Heiligkeit. Dann werden da Getränke im Kirchenraum oder im Kirchenvorraum verteilt und dann hat das alles mehr so einen Fest- oder Partycharakter. Was denken Sie, wie kann man den Jugendlichen die Kirche noch als Ort der Heiligkeit näher bringen?
Ja, das ist natürlich ein wichtiges Thema. Das ist auch eines von meinen Anliegen, dass ich eben immer betone und darauf hinwirke, den Menschen begreiflich zu machen. Es gibt eben etwas, das unverfügbar ist, weil es nur für Gott da ist. Das gilt vom Sonntag, das gilt vom Gebet und das gilt auch vom Kirchenraum. Und zu sagen, es ist eben ein Raum, der nur für den Gottesdienst da ist und wo es eben nicht angebracht ist und was der Würde des Raumes auch abträglich ist, jetzt da ein Fest zu feiern. Und da muss man eben auch einfach dadurch, wie ich mich in dem Raum verhalte. Es hat mal ein alter Spiritual zu uns gesagt in der Priesterausbildung: Du merkst es selber, wenn du ganz allein in der Kirche bist, wie läufst du durch den Altarraum? Machst du eine Kniebeuge oder machst du es nicht? Wenn du ganz alleine bist, dann wird deutlich, wie deine Haltung zum Gotteshaus aussieht. Und diese Haltung muss man eigentlich versuchen, den Menschen zu vermitteln. Ich war jetzt 10 Tage in Nigeria auf einer Art Missionsreise und habe dort eben auch erlebt, dass da eine Kirche gewesen ist, die mir natürlich, das sind ganz andere Umstände, das ist dann eben, da sind keine bunten Glasfenster, das ist einfach gemauert, das ist einfach ein Mehrzwecksaal, weil die eigentliche Kirche renoviert wurde, also da ist auch gefeiert worden dann, das fand ich aber auch jetzt nicht abträglich, weil eben da auch deutlich war, es war eine andere Situation. Manchmal wird eben die Messe auch im Pfarrhaus gefeiert, wenn die Kirche renoviert wird, oder im Pfarrheim gefeiert, wenn die Kirche renoviert wird. Das sind andere Situationen dann. Ich denke, grundsätzlich sollte man aber schon eben darauf achten, dass man nicht der Versuchung nachgibt. Es ist ja so leicht zu sagen, ach, draußen regnet es, wir machen den Empfang gerade vorne in der Kirche und teilen da den Sekt aus oder das Bierchen oder was auch immer. Das finde ich immer schon sehr grenzwertig, und da ist eigentlich notwendig, dass wir alle ein Gespür auch dafür bekommen, was eben die Heiligkeit eines solchen Ortes angeht. Nicht ziehe deine Schuhe aus und knie dich hin, denn der Ort wurde bis es heiliger Boden, sagt Gott zu Mose im brennenden Dornbusch. Und etwas davon, von dieser Achtung vor der Heiligkeit Gottes, sollte auch in unseren Kirchen, bei unseren Veranstaltungen sichtbar werden.
Okay, also Möglichkeiten, diesen Kirchenraum, diesen Raum des Gebets halt auch exklusiv zu halten. Wir haben jetzt noch 3 Anrufe in der Leitung. Wir hoffen, dass wir sie alle 3 noch durchbringen in der Kürze der verbleibenden Zeit. Und deswegen bitte ich die nächsten Anrufer, sich kurz zu fassen mit der Frage. Und ja, dann gibt's auch hoffentlich für jeden noch eine knappe, aber stichhaltige Antwort. Und deswegen begrüße ich als nächstes in der Sendung Frau Cardoso aus Hamburg. Grüß Gott.
Hallo, hier ist Eva Maria Cardoso.
Hallo.
Und zwar, ich habe mal eine Frage. Es steht ja in der Bibel, oder es gibt eine Bibelstelle, da steht, was am Leiden Christi noch ergänzt werden muss. Mhm. Ne? Paulus. So, und da gibt es ja viele Christen, die dann sagen, wenn man Leiden hat oder krank ist, wie auch immer, dass man das aufopfern soll. Das beziehen ganz viele so auf diese Bibelstelle. So, und ich habe da halt meine Probleme mit, weil ich habe nirgendwo in der Bibel gelesen, dass man etwas aufopfern kann. Also ich tue es selber, ne? Davon mal ab. Also ich opfer alles auf, so. Aber ich frage mich ganz oft, stimmt denn das überhaupt? Kann ich das überhaupt? Beziehungsweise, okay, kann schon, aber ist das wirklich biblisch? Also kann ich überhaupt was aufopfern? Ich meine, ich bin so klein, ja, und Gott ist so groß. Also verstehen Sie, was ich meine?
Genau, das ist eine gute Frage, das ist eine wichtige Frage. Es ist eben, zeigt uns eben, dass manche auch dieser Begriffe, die wir verwenden, wie Aufopfern, Sühne und so weiter, eben auch heute oft nicht verstanden werden und man immer fragen muss, was heißt das denn eigentlich? Ist das biblisch? Und genau, ich finde, auf der einen Seite haben Sie recht, wenn man eben sagt, ja, was kann ich denn da als kleiner Mensch mit meinen kleinen Fähigkeiten, mit meiner kleinen Liebe und meinem kleinen Glauben dann auch tun? Aber es ist eben nicht so, es geht eben nicht so sehr darum, dass ich etwas tue, sondern es geht eben darum, dass ich in die Nachfolge des Herrn eintrete. Ja, davon, das ist für mich der Schlüssel, das zu betrachten. Christus sagt, wenn man Jünger sein will, trage sein Kreuz und gehe hinter mir her. Und darum geht es, dass ich eigentlich nicht sage, weil ich so großartig bin und so viel Sühne und so viel hingebe und aufopfere, macht Gott tolle Sachen, sondern umgekehrt für den Schuh draus, wenn ich in die Nachfolge des Herrn eintrete, dann habe ich auch Teil an seinem Kreuz. Und dann muss ich auf irgendeine Form auch mein Kreuz tragen, das sagt Jesus. Und darum geht es, dass ich eben mein Leben zu einem Leben der Hingabe mache. Und das kann ich tun, weil mir Gott dabei hilft, weil er es durch mich macht. Und wenn ich bereit bin, dann kann ich eben auch dem Herrn hinterhergehen, sein Kreuz tragen. Und dann eben auch das Leid, die Unbequemlichkeit, die Widerwärtigkeit des Alltags aufopfern, aber nicht aus mir heraus, sondern in der Nachfolge Christi. Das ist für mich der Weg, und auf diese Weise werde ich als Glied des Leibes Christi auch fähig, dann das zu ergänzen, was noch fehlt.
Aber ist das wirklich so? Also mir hatte mal ein Priester gesagt, er sieht es halt anders. Er sieht die, also das, was an der Lösung noch vervollständigt werden muss. Er sagte, alle liebt Gott, ganz logisch. Viele haben aber nur die Chance, zu ihm zu kommen, weil sie die Annahme der Erlösung nicht annehmen. Und diejenigen, die die Erlösung annehmen, die ergänzen quasi das Leiden Christi.
Und es ist im Grunde genommen das Prinzip, was Paulus sagt, einer Tag des anderen Last, so erfüllt der Christi Gesetz. Natürlich glauben wir miteinander und füreinander und natürlich können wir eben auch, dadurch, dass wir in der Nachfolge Christi stehen, zum Heil und zum Segen werden für andere. Das ist ja unser Auftrag auch irgendwo.
Ja, da muss ich, glaube ich, nochmal irgendwie nachsinnen.
Was ja, es ist wahrscheinlich, das wäre eine eigene Sendung wert. Was
ja,
heißt,
genau.
Ich denke auch. Aber nicht der Schlüssel dabei, es ist nicht meine eigene Leistung, sondern Gott tut es durch mich, weil ich dem Herrn nachfolge und Christus nachfolge ist immer auch Kreuzes nachfolge. Und das muss, Gott gibt mir die Chance, das ist vielleicht auch damit gemeint, zu ergänzen, was am Leiden Christi noch fehlt. Gott gibt mir die Chance, dass ich persönlich auch damit hineintreten kann und dass ich persönlich Christus nachfolgen kann und so ergänzen kann, was der Kirche im Ganzen noch fehlt, weil ich auch dazugehöre und das in meinem Leben sich auch ausprägen muss.
Oh, wie kann ich mir das überhaupt merken? Ja, darüber muss
Sendung
ich
nachhören.
Das ist für mich echt schwer. Also auf der einen Seite mache ich das ja, ne? Ich opfer immer alles schön auf. Aber dann denke ich immer, Mensch, warum lese ich das nicht irgendwo in der Bibel mal? Ja, gut, Heilige, ne? Pater Pio und so weiter, die haben das ja auch alle gemacht, Pfarrer von Ars. Aber also die Bücher, die ich jetzt gelesen habe.
Man findet viele Stellen in der Bibel, wenn man die Worte anders übersetzt, wie Aufopferung und so weiter. Nicht? Dann, wenn man fragt, was heißt das eigentlich, dann findet man ganz viele Stellen, wo man sieht, da wird es auch schon genauso gemacht.
Echt? Na gut. Vielleicht haben Sie das Thema ja irgendwann mal.
Genau. Guter Hinweis. Dankeschön.
Okay, gut. Dann Dankeschön und Gottes Segen.
Danke, alles Gute. Wiederhören.
Oh, tschüss.
Ja, also viele Anrufer haben heute die Möglichkeit genutzt, hier anzurufen. Es wären noch weitere in der Leitung und wir haben tatsächlich auch noch glühende Leitungen gehabt, schon jetzt die ganze vergangene Zeit über. Leider Gottes bleibt einfach keine Zeit mehr, jetzt alle reinzunehmen. Und so bedanke ich mich bei allen Anrufern ganz herzlich fürs Mitmachen und bei allen Hörern fürs Zuhören, für Ihr Interesse an dieser Sendung. Wenn Sie möchten, können Sie die als CD bestellen ab Montag unter der Rufnummer 08328 921 120. Natürlich kann sie auch heruntergeladen werden als Podcast. Für Sie war Leon Bichler in München am Mikrofon. Und last but not least danke ich ganz herzlich Ihnen, Pfarrer Filler, dass Sie sich heute wieder Zeit genommen haben. Vergelt's Gott und bitte spenden Sie uns doch auch noch zum Abschluss Ihren priesterlichen Segen.
Sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Segne euch der gute und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.